Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Dass Deutschland kriegstüchtig werden soll, hatte der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius schon im vergangenen Jahr ausgerufen. Nun, da Donald Trump die gesamte Nachkriegsordnung in Frage stellt, soll damit ernst gemacht werden. Deutschland rüstet aller Voraussicht nach massiv auf. Auch wenn es derzeit noch kriselt zwischen der kommenden Koalition einerseits und den Grünen andererseits, die Stimmen der Grünen werden gebraucht, um das Grundgesetz zu ändern. Denn da muss was festgeschrieben werden, nicht, dass das nachher wieder wackelt, nach Karlsruhe geht, sonst was passiert. Wenn der Vorschlag von Union und SPD tatsächlich noch durch den alten Bundestag gebracht werden sollte, würde sich die Bundesregierung einen Blankoscheck für Militärausgaben ausstellen. Aber das ist nicht alles. Auch für die zivile Infrastruktur sollen massive Schulden gemacht werden. Eine 500 Millionen Euro könnte an den Finanzmärkten aufgenommen werden. Und natürlich ist diese zivile Infrastruktur auch eine, die man mitunter militärisch nutzen kann. Also Brücken braucht man natürlich auch, wenn die Panzer irgendwo rollen sollen.
Genau, das sollte nicht laufen wie mit der Carola-Brücke. Von daher, endlich findet man in Deutschland auch gute Gründe dafür, Brücken nicht zusammenstürzen zu lassen. Und das ausgerechnet unter der Ägide von Friedrich Merz. Der designierte Bundeskanzler, der zeigte sich ja vor der Wahl höchstens zu moderaten Reformen der Schuldenbremse bereit. Die Jahre zuvor hat er ja permanent die Schuldenpolitik gegeißelt. Es war ja auch die CDU, die in Karlsruhe klagte gegen die Ampelpolitik, gegen die Sondervermögen, die im Verhältnis zu heute ja noch sehr, sehr moderat wirken. Und wir hatten diese Entwicklung, dass Merz zum Schuldenkanzler werden könnte, bereits im Juli 2024 prognostiziert. Und da kann man sich auch mal selbst gratulieren, wir haben recht behalten, Wolfgang. Tja. Nun wollen wir, wie bitte?
Tja, das also, wir jubeln.
Wir jubeln. Wir freuen uns wie Bolle. Wir wollen heute darüber sprechen, was eigentlich geplant ist, was für Schulden sollen aufgenommen werden, was haben SPD und CDU sonst haushaltssteuerpolitisch vor, und wir wollen den Streit innerhalb der Ökonomenzunft näher beleuchten, denn die ersten neoliberalen Wirtschaftswissenschaftler haben bereits zukünftige Einsparpotenziale ausgemacht und diese liegen, Überraschung, im Sozialbereich. Wird die Aufrüstung also zum Sozialfiasko? Das alles klären wir gleich.
Zuerst aber ein Hinweis. Ole, dein neues Buch ist erschienen und es ist ganz ohne Übertreibung das Buch der Stunde. Während Deutschland aufrüstet und die CSU die Wiedereinführung der Wehrpflicht fordert, erscheint jetzt im Rowohlt Verlag das Antikriegsbuch »Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde«. Du erklärst darin, warum Kriege geführt werden, wie werden sie gerechtfertigt und warum lohnt es sich nicht, für das eigene Land sein Leben zu geben. Du gibst all denjenigen Argumente an die Hand, die sich gegen die derzeitige Militarisierung stellen wollen.
Und du hast es gesagt, es ist bei Rowohlt erschienen, es ist 144 Seiten lang und das kostet 16 Euro. Es ist überall bestellbar, wo es Bücher gibt, und ich danke all denjenigen, die bereits die Bestellung getätigt haben, und ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Da treffen auch schon mittlerweile die ersten Rückmeldungen ein, auch das macht mich glücklich und dankbar.
Eine Vorbemerkung, wir wollen heute weitgehend ökonomisch bleiben, dass wir Kritiker der Aufrüstung sind, das sollte ja allen klar sein, die den Podcast hören. Wir wollen aber doch jetzt mal ökonomisch drauf blicken und wir stochern natürlich auch ein bisschen noch im Dunkeln, weil ja noch nicht genau klar ist, wie es so verläuft. Aber erstmal ist es wohl schon überraschend für Leute, dass es so schnell ging. Also wir erinnern uns an einen Wahlkampf, der vor allem von einem Thema geprägt war, Migration, und wir erinnern uns an einen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, der Robert Habeck so hingestellt hat, als habe dieser eigentlich gar nicht mehr alle Tassen im Schrank und habe eine völlig verrückte Wirtschaftspolitik vor und er selbst wolle gar keine Schulden aufnehmen. Und man könnte ja jetzt mit Fug und Recht behaupten, Friedrich Merz macht Robert Habeck Politik mit ein bisschen CSU-CDU-Beigeschmack, was man dann an Agrarsubventionen, Dieselsubventionen und sowas sehen kann. Aber sonst ist man da doch sehr, sehr einig sich. Und das ist ja schon schockierend, auch in gewisser Weise zu sehen. Denn irgendwas ist doch merkwürdig. Also wie ergeht es dir? Das ist eine Frage, die ich mir auch schon die ganze Zeit stelle. Nun sind wir jetzt keine Leute, die in Sonntagsreden die ganze Zeit die Demokratie beschwören oder so. Aber es ist ja schon erstaunlich, mit welcher, ja, Verlogenheit man da Politik betreibt. Man sagt, es muss jetzt so passieren, wir brauchen diese Schulden, wir brauchen diese Aufrüstung und zwar jetzt, in diesem Moment. Gestern haben wir es noch nicht gewusst, aber heute wissen wir es, wo man ja genau über diese Zahlen unterrichtet war, man war darüber unterrichtet, wie Trump die Welt versteht und wie er Außenpolitik denkt und all das. All das war bekannt und was ja auch schon deutlich war, war ja, dass Robert Habeck nach dem Ende der Ampelkoalition vorgeschlagen hatte, dass man mit der alten Mehrheit doch wunderbar ein Sondervermögen für die Aufrüstung im Bundestag noch durchpeitschen konnte. Und wir erinnern uns, auch als Olaf Scholz Christian Lindner gekündigt hatte, wer konnte das vergessen, hat ja auch gleich die Hand ausgestreckt zur Union, um deutlich zu machen, dies hier ist jetzt an der Schuldenbremse gescheitert, diese Liaison mit Christian Lindner, aber wir hätten ja jetzt nochmal die Möglichkeit. Und da hat die CDU völlig blockiert. Und jetzt einen Tag nach der Wahl, völlig anderes Thema, völlig andere Politik, das ist doch der Wahnsinn.
Ja, es ist demokratietheoretisch natürlich bemerkenswert. Und zwar, wir haben ja kürzlich diese Demokratiekritik-Folge zum Gegenstandpunkt gemacht, der ja quasi den Linken sagen will, ja, ihr könnt mit dieser Demokratie nicht machen, was ihr wollt. Hier geht's um Marktwirtschaft und sowas alles. Ne? Ja. Und jetzt ist aber interessant, dass wir auf der anderen Seite sehen, auch die Konservativen können natürlich nicht einfach machen, was sie wollen. Die Fesseln, die das System ihnen auferlegt, die sind doch recht eng. Also wenn man jetzt diese Politik durchsetzen möchte, die man für richtig hält, nämlich eine Politik der massiven Aufrüstung, dann muss man genau die Schulden aufnehmen, von denen man vorher behauptet hat, die seien völlig undenkbar. Das heißt, wir sehen hier also, dass diese Wahlversprechen, die man weit über 10 Jahre eigentlich rausposaunt hat. Ja, wir sind hier für haushaltspolitische Verantwortung zuständig, Schulden gehen gar nicht und so weiter. Es wird dann sofort über Bord geworfen. Da machen sich also wirklich die, sag ich mal, die realen Verhältnisse bei ihnen bemerkbar. Und sie können keine Alternative dazu finden, wenn sie ihren Aufrüstungskurs fahren wollen. Denn es ist völlig klar, einfach durch Einsparungen im Sozialbereich oder sowas, was Merz während des Wahlkampfes noch behauptet hat, ist das vollkommen undenkbar. Beim Bürgergeld ist gar nicht so viel einzusparen letztlich. Bei der Rente kann man es auch nicht einsparen, weil man ja die Alten nicht als Wähler verlieren will. Also ist das letztlich die einzige realistische Option. Und das macht man nun, und das ist halt das Bemerkenswerte, oder man will es machen mit den alten Mehrheiten. Also man sagt quasi, also Merz sagt, ich bin jetzt der neue Kanzler, ich bin noch nicht im Amt, mit der Mehrheit, die ich dann im Amt haben werde, kann ich diese Politik auch nicht so gut fahren. Also werde ich, obwohl ich noch gar nicht Kanzler bin, jetzt mit der alten Mehrheit des Bundestages diese Politik durchsetzen. Und das ist ja auch demokratietheoretisch sehr, sehr interessant.
Ja, weil man zum einen sagt, hurra, endlich gibt es den großen Politikwechsel. Aber den wirklichen Politikwechsel kann man nur mit der alten Politik, also mit dem alten Parlament, überhaupt erst machen. Und anders geht es gar nicht mehr. Denn Merz hat ja diese Wahl nicht haushoch gewonnen. Er hat sie eigentlich verloren. Mit 28,5% steht er wahnsinnig schlecht da. Es waren ja mal 40% angepeilt. Und was ja auch noch hinzukommt ist, dass wir es hier mit einem Kanzler zu tun oder Kanzlerkandidaten zu tun haben, der wirklich dieses Schuldenmachen gegeißelt hat. Und wir haben es auch mit einem Journalismus zu tun, der diese Erzählungen von Friedrich Merz ja oftmals nur reproduziert hat. Also bis auf Ausnahmen war das ja eben auch ein Wahlkampf, der völlig blöde reportiert wurde, weil man sich nur auf Migration stürzte und weil man diese Rechenspiele mitmachte und sagte, ja, wie viel Geld könnte man dann beim Bürgergeld und da und dort sparen, um die Aufrüstung zu finanzieren? Wahrscheinlich denken diese Journalisten auch, 2% oder 3% NATO-Ziel bedeutet 2% vom Bundeshaushalt. Nein, das ist ja vom BIP. Und das bedeutet dann immer gleich 50 Milliarden mehr, 100 Milliarden mehr, 200 Milliarden mehr. Also, dass das nicht mit ein bisschen, wir nehmen irgendjemand was weg und schließen noch drei Schwimmbäder funktionieren kann, müsste ja klar sein. Also hätte man auch, und das ist wirklich ein journalistisches Versagen, eine ganz andere Berichterstattung haben müssen. Stattdessen haben wir irgendwelche irrsinnigen Duelle laufend gesehen, wo das dann mal am Rande vorkam, aber nicht das Hauptthema war. Jetzt ist es das aber und man sieht ja eigenartige Allianzen. So setzen sich da plötzlich vier Ökonomen zusammen, die man auch nicht so gleich zusammen gedacht hätte, nämlich Clemens Fuest, Michael Hüter, Moritz Schulerig und Jens Südekum. Wer sich ein bisschen auskennt in der Ökonomenzunft, der hat hier schon gemerkt, es gibt eine Binnenpluralität, um es höflich zu sagen. Harte Neoliberale wie der IFO-Chef Clemens Fuest treffen auf den eher sozialdemokratischen Ökonomen Südekum. Dann ist noch Michael Hüter dabei, der ist Chef des arbeitgebernahen IW, zugleich aber auch jemand, der die Schuldenbremse schon lange kritisiert im Handelsblatt-Podcast. Ja. Und dann gibt es noch Moritz Schulerig, er ist Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und fordert ja schon seit langem mehr Investitionen in die Kriegstüchtigkeit und glaubt ihr sogar, dass wir damit die deutsche Wirtschaft wieder richtig auf Vordermann bekommen?
Ja, da werden wir später nochmal drüber sprechen, was das eigentlich für ein Wachstumsmodell ist. Wir können jedenfalls festhalten, wir haben hier vier Ökonomen, die du genannt hast, Wolfgang, die sehr verschiedenen Betrachtungen der Wirtschaft anhängen. Ja, also von sozialdemokratisch, also natürlich moderat sozialdemokratisch, bis hin zu recht harten Neoliberalen, die auch lange Zeit gegen Schulden waren und auch immer noch gewissermaßen Kritiker dieser Schuldenpolitik sind, auch wenn sie jetzt kurzfristig für notwendig halten, ist da alles dabei. Und diesen Ökonomen hat man gesagt, entwerft ihr doch mal eine Skizze, wie die kommende Bundesregierung handeln könnte. Und das ergibt natürlich Sinn, denn diese Ökonomen haben ja ähnliche Differenzen, wie es sie dann zwischen CDU, CSU und SPD gibt. Nun, was kam jetzt dabei heraus? Am 3. März wurde ein Papier publik, dass diese Ökonomen zusammen verfasst haben. Und da hieß es unter anderem, man wolle eine Aufstockung des Sondervermögens Bundeswehr um weitere 400 Milliarden Euro, also 400 Milliarden Euro für Verteidigung, Rüstung etc. Und man wollte ein Infrastruktursondervermögen von 500 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre. Sie haben aber gleichzeitig auch direkt davor gewarnt, das darf nun nicht dazu führen, dass das Sondervermögen zu einem Verschiebebahnhof wird. Das heißt also, Verschiebebahnhof heißt, man hat diese Investition, die man ohnehin tätigen wollte, die man eigentlich aus dem normalen Haushalt ohne Schulden tätigen wollte. Und nun haben diese Ökonomen gesagt, das darf nicht passieren, dass man einfach nur diese 500 Milliarden Euro an Schulden aufnimmt, die man ohnehin aus dem Kernhaushalt ausgeben wollte, und dass man dann wiederum das gesparte Geld im Kernhaushalt für, wie es in dem Papier heißt, soziale Zwecke umfunktioniert. Also die haben schon in sehr neoliberaler Manier die Angst gehabt, dass man sagt, naja, die wollen wahrscheinlich nur soziale Wohltaten und deshalb holt man sich dann das Geld für die Infrastruktur auf den Finanzmärkten, um dann im Haushalt Platz zu haben. Denn kürzlich hieß es ja auch, es gibt große Finanzierungslücken im Bundeshaushalt in den kommenden paar Jahren. Der Kassensturz sah alles andere als gut aus. Und dass also man diese sozialen Zwecke hat, die dann dadurch gefördert werden könnten, das ist für einen ordentlichen Ökonomen natürlich eine grässliche Vorstellung. Nur fragt man sich, ist das überhaupt realistisch bei einem Kanzler wie Friedrich Merz, dass da sonderlich viel Soziales rumkommt? Wir behalten diese ganze Thematik Verschiebebahnhof, die behalten wir mal im Hinterkopf für später, wenn wir auf die Grünen zu sprechen kommen.
Dieses Papier wurde am 3. März veröffentlicht und am 4. März trat dann Friedrich Merz vor die Kameras und erklärte: Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes. Whatever it takes, da müssen wir doch gleich an etwas anderes denken, das ist doch die Erinnerung an die Geldpolitik und zwar an das Jahr 2012. Damals erklärte Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank war, dass er alles tun werde, um die Eurozone zu retten. Whatever it takes. Was bedeutete, die EZB würde ohne Ende neues Geld produzieren, um den Euro vor dem Untergang gegen Spekulanten zu bewahren. Etwas, was natürlich dann die CDU sehr kritisch immer gesehen hat und auch viele der neoliberalen Ökonomen immer auf die Palme gebracht hat, wenn sie allein das hörten, whatever it takes.
Und das ist jetzt die Ironie der Geschichte. Also diese Whatever-it-takes-Politik des billigen Geldes, sie wurde über 10 Jahre lang von Konservativen immer kritisiert. Und zwar mit der Begründung, die EZB würde monetäre Staatsfinanzierung betreiben. Man muss der Fairness halber sagen, das war nicht völlig falsch, aber es war durchaus eine Notwendigkeit. Wenn man die Eurozone zusammenhalten wollte, gab es dazu eigentlich keine Alternative, auch wenn die Ordoliberalen in Deutschland das ungern hören wollten. Und nun kommt 13 Jahre später ausgerechnet Friedrich Merz daher, der immer gegen so eine moderne Geldpolitik opponiert hat und sagt mit den Worten Mario Draghis, die Aufrüstung wird nicht am Geld scheitern. Also der hat ganz klargestellt, notfalls wird das gedruckt. Ja, notfalls nimmt man das in Form von Schulden auf und das kommt ja letztlich einer gewissen Gelddruckerei gleich, denn man kann ja auch davon ausgehen, dass auch am Ende des Tages, wenn da die Finanzmärkte nicht mitmachen würden, sie machen jetzt mit, ja, aber wenn sie das nicht würden, wäre da sicherlich auch die EZB eingesprungen, denn es gibt jetzt ja schon auch von Seiten der EU die Ansage, mindestens 800 Milliarden sollen in Rüstung gesteckt werden. Und das ist ja vollkommen klar, dass, auch wenn die EZB offiziell politisch unabhängig ist, dass die EZB natürlich genau dafür dienen würde, notfalls mit frisch gedrucktem Geld diese Aufrüstung zu bewerkstelligen.
Mittlerweile ist ja das private Kapital sehr an Rüstung interessiert. Viele große Pensionsfonds haben die Statuten geändert, so dass sie auch in Rüstungsindustrie investieren. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass man auch die ESG-Regeln weiter aufweichen will, dass da Aufrüstung mit inkludiert ist. Also es ist schon so, dass das private Kapital keineswegs da abgeschreckt ist. Im Gegenteil, man sucht ja etwas, wo was produziert werden kann. Man hat ja gesehen, dass viele Dinge, die vor Corona oder während Corona gut funktioniert haben, in der Tech-Economy jetzt nicht mehr funktionieren. Insofern ist man da jetzt erstmal auf der sicheren Seite. Das kann sich aber ändern und dann möglicherweise müssen die staatlichen Institutionen oder die europäischen Institutionen mithelfen. Und es ist bemerkenswert. Letztendlich unterscheiden sich die Vorschläge der Großen Koalition dann nur noch unwesentlich von denen der Ökonomentruppe. Die 500 Milliarden für Infrastruktur wurden 1:1 übernommen. Bei den Rüstungsausgaben war man dann eigentlich noch radikaler. Alle Ausgaben für Rüstung, die über 1% des BIP betragen, ja, also die waren ja schon ganz lange Zeit bei 1,5%, bei 1,6%, jetzt sind wir ja mal bei 2%. Alle die Verteidigungsausgaben, die über 1% des BIP betragen, sollen nun nicht mehr unter die Schuldenbremse fallen. Wir machen das mal beispielhaft. Wenn die Bundesregierung meint, dass es 3% des BIP sein müssen, dann könnte sie 1% des BIP aus dem Kernhaushalt finanzieren, also ohne Schulden aufzunehmen. Alles, was darüber hinausgeht, könnte sie kreditfinanzieren, ohne dass dies die Schuldenbremse im geringsten tangieren würde.
Und dann, wenn man jetzt diese 3% nimmt, heißt es ja, man würde 2% zusätzlich in Form von Schulden aufnehmen. Ja. Was eigentlich nicht geht.
Ja, dann geht es. Dann geht es. Und es ist ja so, dass diese Schuldenbremse bedeutet also 0,3% Verschuldung des BIP. 0,35 darf die Neuverschuldung ausfallen, aber nicht höher. Ja, also das ist eigentlich das Limit. Und das heißt, die kommende Bundesregierung stellt sich bereits vor der Konstituierung des neuen Bundestages einen Blankoscheck aus. Anders kann man das nicht bezeichnen. Ja. Es können ohne Ende Schulden für die Verteidigung gemacht werden. Also es kann sein, dass es dann irgendwann mehr als die 400 Milliarden sind, die die Ökonomen mal vorgeschlagen haben, was ja ohnehin schon wahnsinnig viel Geld ist. Aber man sagt sich jetzt, naja, man weiß ja nicht, es sind mal 3,5% im Raum. Trump hat mal gesagt 5%. Also ist man sehr flexibel. Andererseits kann man natürlich auch sagen, man kann jetzt das mehr politisch dadurch bestimmen. Also die Koalition muss sich dann auch wieder immer neu einig werden. Wie hoch ist das denn dann? Wenn man einmal so eine Riesensumme festlegt, dann hat man die und dann hat man Budget und kann damit hantieren. Und so muss man natürlich sich dann einig werden, wie viel will man denn jetzt in diesem oder im nächsten Jahr haben.
Ja, nur das heißt ja eigentlich gerade dadurch, dass man sich diesen Blankoscheck ausstellt, dass die Diskussionen dann ja gar nicht sonderlich hitzig geführt werden müssen, weil die dann ja einfach sagen,
Nee.
ach, wir können 3% machen, wir können 5% machen, ist ja alles scheißegal. Es wird einfach über Schulden finanziert und solange die Zinsen das noch irgendwie mitmachen, geht das schon. Auf die Zinsen werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Das wird nämlich tatsächlich ein heikles Thema sein. Die
Ich glaube ja
Umstand,
auch, lass mich
ja.
das noch gerade sagen, ich glaube ja auch, dass man ja tatsächlich noch nicht so richtig weiß, wie viel Geld man da braucht. Beziehungsweise man könnte vielleicht noch errechnen, wie viel Geld man für die Bundeswehr braucht. Aber man weiß ja gar nicht, ob man mit diesem Geld vorankommt, wenn zum Beispiel Leute fehlen.
Ja, oder
Wenn,
man weiß ja auch nicht die Inflationsentwicklung der nächsten Jahre. Das kann ja auch sein,
ja.
dass es eine höhere Inflation gibt und auf einmal ist das Geld deutlich weniger wert als vorher. Und auch dann, so, also gibt da sicherlich einige
Ja.
pragmatische Gründe für, aber es ist erstmal de facto ein Blankoscheck. Das ist ja wirklich also unglaublich, dass jemand wie Friedrich Merz einfach einen Blankoscheck für Verschuldung, wenn auch nur für dieses eine Thema ausstellt, ist Wahnsinn. Und das ist sogar noch radikaler als das, was wir uns gedacht hatten. Wir haben uns ja gedacht, für Verteidigung wird die Schuldenbremse gelockert. Das haben wir vor einem halben Jahr schon hier gesagt. Aber dass es so radikal wird, dass es keinerlei Grenze nach oben gibt, diesen Wahnsinn konnten wir noch nicht sehen. Und die
Würdest du denn
oben,
sagen,
ja.
dass das jetzt MMT ist?
Ja,
Oder würde man
natürlich.
einfach sagen, na, das ist eigentlich Kriegskeynesianismus?
Nee, das
Also
schließt sich ja
jemand
gar nicht
wie,
aus. Also,
genau,
Keynes war ja auch
braucht
für
man die
Schulden.
MMT dafür?
Ja.
Frage ich mich. Also Adam Tooze hat ja immer mal wieder gesagt, naja, MMT, eigentlich kann man ja einfach sich an der Kriegswirtschaft orientieren, die keynesianisch ist. So hat man das gemacht in der Vergangenheit und so
Ja,
würde man
aber
das wieder machen. Und das könnte man ja jetzt auch dann eher sagen. Also MMT, weil ja jetzt viele gerade so aus der MMT-Szene jubeln und sagen, ah, seht ihr, da passiert das jetzt. Aber bei MMT war ja eben nicht nur gemeint Aufrüstung, sondern meinte ja sowas wie Jobgarantie und so weiter. Da war ja schon auch noch mal ein anderes Programm mit verbunden. Und haben wir nicht hier einfach, also wir haben hier nichts Neues, sondern eigentlich was sehr Altes, will ich damit sagen.
na. Ja, aber die MMT war ja auch in dem Sinne gar nicht neu, sondern also die Vertreter der MMT, die haben ja immer sehr darauf bestanden, dass sie eben nicht, wie du jetzt sagtest, ein bestimmtes positives Programm sind, also so und so muss man es machen, sondern die haben ja erstmal behauptet, wir stellen nur das Geldsystem richtig dar. Wir beschreiben einfach nur, wie
Okay,
es
ja.
funktioniert und was man damit macht, ist eine andere Frage. Und das ist ja eigentlich durchaus auch sehr keynesianisch, weil Keynes ja auch gesagt hat, naja, man kann ja mehr Schulden machen. Die Auswirkungen davon, über die kann man diskutieren, aber erstmal, man kann mehr Schulden machen für Zwecke, die man für wünschenswert hält. Und von daher glaube ich, gibt es keinerlei Widerspruch zwischen MMT und Kriegskeynesianismus. Und du hast es völlig zu Recht gesagt, viele, die für MMT sind, die haben entweder jubiliert oder sie haben verbittert festgestellt, dass jetzt das, was sie immer gesagt haben, erst wenn Aufrüstung ansteht, auf einmal auch von Politikern der CDU als möglich erkannt wird. Also
Ja.
Lukas Scholle, der da insgesamt, würde ich sagen, ein ambivalentes Bild hat bei diesem Aufrüstungspaket hier gerade, der schrieb ja auch auf Twitter, MMT was right, die MMT hatte recht. Und ich glaube, genau so ist es. Also man kann das schon als MMT bezeichnen. Und diese oben genannten Ökonomen, die hatten ja in ihrem Papier noch gesagt, ja, eine Reform der Schuldenbremse mit dem alten Bundestag, vollkommen unrealistisch. Man sollte lieber im neuen Bundestag mit der Linkspartei kooperieren. Also wirklich, das stand in einem Papier, das Clemens Fuß mitgezeichnet hat, muss man sich mal vorstellen. Aber davon wollte man natürlich insbesondere bei der Union überhaupt nichts wissen. War ja auch vollkommen klar, dass die das niemals von der Gnade der Linkspartei abhängig machen werden. Und genauso ist es gekommen. Man will also ohne die Stimmen der Linkspartei, stattdessen mit den Stimmen der Grünen, eine doppelte Reform der Schuldenbremse. Erstens mit der eben genannten Ausnahme für Verteidigung. Zweitens sollen sich nun aber auch die Bundesländer verschulden können. Bislang ist es ja so, nur der Bund darf sich verschulden. Diese Obergrenze von 0,35% des BIP, die gilt nur für den Bund, nun in Zukunft aber auch für die Länder. Das heißt, die bekommen jetzt immerhin etwas Spielraum dazu in ihrer Finanzpolitik.
Sonst würden die wahrscheinlich auch alle toben, wenn die
Ja.
jetzt nichts bekämen. Also da wären die
Ja.
Länder natürlich entsprechend sauer. Nun könnte man sagen, das ist erstmal besser, als wenn die Aufrüstung durch Einsparung woanders finanziert wird. Auch wenn diese Politik inflationär wirken kann, dazu kommen wir noch, ist sie ja verteilungsneutral. Es wird niemandem direkt etwas weggenommen, um es dann ins Militär zu stecken. Aber ist das wirklich so? Nur so halb, denn die Zinsen für diese Schulden müssen aus dem normalen Haushalt bezahlt werden. Adam Tooze erklärt in seinem Newsletter, so wie das Abkommen aufgebaut ist, werden die Kosten für die Bedienung der neuen Schulden, die für Infrastruktur und Verteidigung angehäuft werden, aus dem Gesamthaushalt bestritten, was einen erheblichen Druck auf die Sozialausgaben ausüben wird. Und auch da müssen wir gleich sagen, dies ist wieder eine politische Entscheidung. Das müsste nicht so sein, dass die Zinsen so bezahlt werden. Aber da sehen wir, man will natürlich nicht das, was die Austeritätspolitik einem ermöglicht, nämlich die Leute an die Kandare zu nehmen, sie zu drangsalieren, darauf will man nicht verzichten.
Nee, und vor allem die eine Entscheidung ist ja, wie geht man mit den Zinsen um? Müssen die aus dem Kernhaushalt finanziert werden oder? Die andere Frage ist ja vor allem, wer muss, wenn die Zinsen auf diese Art und Weise abgestottert werden, wer muss dafür bezahlen? Es gibt ja genug Reiche in Deutschland, die haben ein ganz hübsch gefülltes Portfolio und auch ein ganz hübsch gefülltes Bankkonto. Da könnte man also drüber nachdenken, wie man damit umgeht.
Fantasien.
Genau, das ist natürlich unrealistisch. Denn das wäre ja schon nah dran an sowas Unfreiem und Schrecklichem wie Sozialismus. Man guckt mal lieber, wie kann man bei den Armen sparen. Denn es ist ja so, bei so einem Zinssatz von 2,5 bis 3% kommen ordentliche Summen zustande, die woanders eingespart sein wollen. Und Friedrich Merz hat dazu sich auch geäußert in der Pressekonferenz, die wir vorhin schon zitiert haben. Also wo er sagte, whatever it takes. Da sagte er unter anderem auch noch, wir sind uns als Bundestagsfraktion darüber im Klaren, dass weitergehende Entscheidungen im Hinblick auf den Haushaltsausgleich ebenso notwendig sind wie weitere Entscheidungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft, zur Änderung des sogenannten Bürgergeldes, zur Verbesserung der inneren Sicherheit und nicht zuletzt zur deutlichen Begrenzung der nach wie vor viel zu hohen irregulären Migration. Damit wurde angedeutet, was dann auch später im Sondierungspapier verlautbart wurde, die neue GroKo will aller Voraussicht nach die Bürgergeldempfänger weiter drangsalieren, unter anderem mit neuen Totalsanktionen für Arbeitslose, die sogenannte zumutbare Arbeiten nicht annehmen wollen.
Das ist wahrscheinlich verfassungswidrig, denn wir erinnern uns, das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem wegweisenden Urteil von 2019 geschrieben, wird eine tatsächlich existenzsichernde und zumutbare Erwerbstätigkeit ohne wichtigen Grund willentlich verweigert, ist ein vollständiger Leistungsentzug zu rechtfertigen. Heißt, nur bei einer Arbeit, die zumutbar und existenzsichernd ist, sind 100% Sanktionen erlaubt. Das wird man nun anscheinend übergehen und sich in ein paar Jahren dann eine Klatsche in Karlsruhe abholen. Aber das nimmt man dann gerne in Kauf, denn es geht überhaupt nicht darum, Geld zu sparen. Vielmehr wird diese Politik durchgesetzt, um die Armen zu demütigen und sie in schlecht bezahlte Jobs zu zwingen. Das heißt, darunter leiden jetzt erstmal Leute. Man schafft irgendwelche Tatsachen und kann sein, dass das am Ende dann wieder eingefangen wird, aber erstmal macht man jetzt jahrelang Politik auf den Rücken dieser Leute.
Genau. Und das wird sicherlich dann nicht dazu ausreichen, diese Zinsen zu bezahlen. Das ist also nicht wirklich die Zinsen sind nicht der Grund für diese Politik, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Man nimmt diese nun zu zahlenden Zinsen als Anlass, um die unsoziale Politik durchzusetzen, die man ohnehin schon seit Jahren gefordert hat. Man könnte dieses Geld auch woanders hernehmen. Wir haben das eben gesagt, es gibt genug Geld, das in Deutschland recht unproduktiv herumliegt, aber nicht so mit Friedrich Merz. Das ist aber nicht alles. Das ist ja schon ein ziemlicher Klopper, aber tatsächlich will er auch an die Steuern ran. Und zwar, um die Reichen zu entlasten. Große Überraschung. Das hat der Steuerexperte Stefan Bach berechnet und Lukas Scholle hat das im Surplus-Magazin sehr schön resümiert. Das schreibt Lukas, ein Großteil der Steuererleichterungen für das reichste 1% erfolgt über die Entlastungen für Unternehmen. Den größten Einfluss hätten laut den Berechnungen von Stefan Bach eine Senkung der Körperschaftssteuer auf 11%, eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Unternehmen sowie Erleichterungen bei Abschreibungen und der Verlustverrechnungen. Die Entlastungssumme dieser Maßnahmen, die gehen jeweils zu rund 2/3 an das reichste Prozent. Es ist glasklar, das sind gezielte Maßnahmen zur Entlastung der Reichsten. Die Hoffnung dahinter ist, dass dadurch Investitionen und Wirtschaftswachstum angekurbelt werden. Doch Studien haben längst gezeigt, dass solche pauschalen Steuersenkungen kaum die erhofften Effekte erzielen. Das haben wir auch schon oft hier im Podcast erklärt. Das ist also wirklich ein reines Wahlgeschenk für die Allerreichsten in der Bevölkerung. Die können dann nochmal über 20.000 Euro Steuern pro Jahr sparen. Da kann man schon, selbst wenn man sehr reich ist, ein paar Mal gut von essen gehen.
Ja, ja, da kommen ja bis zu 20.000 Euro zustande, wenn man diesen Berechnungen glauben mag.
Ja, ja, das war also, das jetzt als Polemik gesagt.
Ganz, ganz ordentlich. Und das ist reinste Klientelpolitik für die Reichen. Und da zeigt sich auch wieder, weil ja die Opferbereitschaft gerade überall eingefordert wird, auch von irgendwelchen jungen Grünen mit komischen Frisuren, die dann sagen, jetzt müssen wir aber mal alle ran. Ja, nee, die Reichen werden auch natürlich aus diesen wichtigen Kämpfen, die geführt werden, ausgeklammert. Im Gegenteil, sie können noch ein bisschen leichter durch die Welt gehen und sich freuen, dass es den strafenden Sozialstaat gibt. Eigentlich,
wenn ich noch eins dazu sagen darf, weil das wirklich ein wichtiger Punkt ist, man hatte ja wirklich vor so einem Jahr vor knapp einem Jahr, diese Debatte, die Marc Schieritz losgetreten hat, ja. Der hat ja gesagt, warum muss es eigentlich immer Kanonen statt Butter sein? Können wir nicht auch sagen Panzer statt Porsche? Also der hat ja quasi gesagt, ja, die Aufrüstung ist notwendig, aber man könnte doch die Reichen dafür zahlen lassen. Und hier können wir nochmal schön sehen, ne. Das passiert nicht. In einer vernünftig organisierten Gesellschaft geht man erstmal an die Bürgergeldempfänger ran, dass man nochmal eine alleinerziehende Mutter noch ein bisschen tiefer ins Elend stößt. Das ist das, wofür unsere herrliche demokratische Politik sorgen wird. Und da bin ich wirklich mal wieder wahnsinnig froh, in so einer gut funktionierenden liberalen Demokratie zu leben, Wolfgang.
Ja, und wir haben ja noch gar nicht den Koalitionsvertrag gesehen. Also wir wissen ja noch gar nichts zu Gesundheitspolitik und so. Da werden ja auch noch schöne Überraschungen auf uns warten.
Stimmt, aber keine Leisten-OPs mehr im Krankenhaus, sagte Carsten Linnemann. Das können wir uns auch nicht mehr leisten.
So Geschichten zum Beispiel. Aber es gibt doch auch Anlass zur Freude, könnte man zumindest denken. Der Mindestlohn soll auf 15 Euro steigen. Zumindest wurde es in Aussicht gestellt. Hier muss man dann vorsichtig sein. Während die Ampel zu Beginn ihrer Regierung ja einen neuen Mindestlohn einfach festgelegt hatte und damit die Mindestlohnkommission umgangen hatte, will man von Seiten der neuen Regierung, jetzt also der GroKo, der sogenannten GroKo, lediglich eine Empfehlung an die Kommission aussprechen und ihnen sagen, hört zu, wir empfehlen, der Mindestlohn sollte 15 Euro pro Stunde betragen. Das heißt aber nicht, dass die Mindestlohnkommission dann auch so entscheidet. Sie hat ja dann durchaus die Möglichkeit, stattdessen, weil sie ja unpolitisch ist, eine andere Entscheidung zu treffen, auch gerade deshalb, weil diese Kommission von Arbeitgebern dominiert wird, durch die Ökonomen, durch die Experten, die dort sitzen. Und auch, weil sich ja schon gezeigt hat, das letzte Mal war es ja so, dass Hubertus Heil als Arbeitsminister durchaus auch votierte für einen höheren Mindestlohn. Die Mindestlohnkommission aber dann sagte, leider, leider ist jetzt gerade nicht die Zeit dafür. Und deshalb kann das natürlich durchaus sein, dass dieser 15-Euro-Mindestlohn nicht kommt. Oder ich halte das sogar für sehr wahrscheinlich. Also mag sein, dass der irgendwann mal kommt, aber nicht beim nächsten Schritt, sondern dass man dann sagt, ja, wir gehen dann vielleicht mal auf 13,50 Euro oder so.
Ja, sonst könnte man es ja einfach machen. Also die Ampel hat ja vorgemacht, man kann den einfach setzen. Das ist eine ganz willkürliche politische Entscheidung, dass man sagt, man lagert das an so eine angeblich unpolitische Institution wie diese Mindestlohnkommission aus. Und man könnte jetzt einfach genauso wie vor einigen Jahren sagen, wir erlauben uns, diesen Mindestlohn auf einen neuen Wert festzusetzen. Es wäre völlig problemlos möglich. Die Entscheidungsgewalt hat diese Regierung. Und stattdessen sagt man jetzt, ja, vielleicht könnte es sein, dass ja dann im nächsten Jahr, wenn die Mindestlohnkommission das auch so sehen sollte, wenn man sich dann ein bisschen an den EU-Richtlinien mehr orientiert, dann ist es möglich, dass das nächstes Jahr so wird. Ist aber auch ganz anders möglich. Vielen Dank,
SPD. Das sind immer nur politische Entscheidungen. Also man braucht sich da gar nicht an irgendwelche Verfahren oder so halten und braucht auch nicht so lange, sich daran abzuarbeiten. Ich meine, was haben wir jetzt Bücher vollgeschrieben, wie man irgendwelche Sondervermögen da und dorthin schieben und umgehen und weiß ich nicht was und braucht man die Schuldenbremse noch da und dort. Wenn der politische Wille für irgendwas da ist, dann macht man das einfach möglich. Also das ist einfach die Verfahren und das ganze institutionelle Bromborium wird nachgeliefert. Erst ist der Wille da. Also man könnte ja jetzt auch genauso sagen, ja, Aufrüstung brauchen wir, aber wir brauchen erstmal eine unabhängige Kommission. Und da setzen wir auch noch die verrückten Pazifisten Ole und Wolfgang rein. Und wir sagen dann, nee, also machen wir nicht mit, können wir leider nicht. Ist ein schöner Vorschlag, aber machen wir nicht. Ja, würde ja auch niemand machen. Ja, so wird einfach entschieden. Und genauso könnte man es ja auch machen, macht man aber nicht. Ja, dann gibt's da noch etwas, über das wir ganz kurz sprechen wollen. Wie gesagt, Koalitionsvertrag kommt ja dann irgendwann noch. Die SPD hat sich noch was aufbrummen lassen. Und zwar wird wohl jetzt der 8-Stunden-Arbeitstag in Frage gestellt. Tatsächlich will die neue Koalition die tägliche Arbeitszeitbegrenzung aufheben, um stattdessen eine wöchentliche Höchstarbeitszeit festzulegen. Und ja, damit können wir ja dann sehen, dass Deutschland nachahmt, was schon in Österreich passiert ist, unter Kanzler Kurz, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, aber da hat man auch die wöchentliche Höchstarbeitszeit nochmal drastisch angehoben.
Ja, das kann ja auch noch kommen.
Genau, das kann auch noch kommen. Viele schöne Ideen, alles möglich heutzutage. Wir bleiben gespannt, was da kommt. Und direkt nach Verkündigung dieser Schuldenpläne ging der große Kampf los. Jetzt ist ja die Frage, wird es sich hier wirklich um ein Wachstumsprogramm handeln, von dem alle etwas haben? Da hat man ja den Eindruck so gehabt auf Twitter bei manchen Leuten, auch wie Marc Schieritz, ja, dass sie dann sagen, guckt mal, ja, die Zinsen, die steigen zwar, aber nicht weil als Risikoaufschlag, sondern weil die Finanzmärkte davon ausgehen, dass dann tolles Wachstum losgetreten wird. Und dann gab es auch Leute, die schrieben, und das ist ja auch gut für die Arbeiter, denn da kommen ja dann wunderbare Löhne bei rum. Nun, wir betrachten das mal ein bisschen differenzierter. Erstmal stimmt es, auf den Märkten herrscht Euphorie. Die Zinsen auf Staatsanleihen sind gestiegen, aber anscheinend nicht, um die Regierung für den Schuldenkurs zu bestrafen. Wie man in der Financial Times zum Beispiel nachlesen konnte, da hieß es, die Renditen steigen, weil man den Eindruck hat, dass Deutschland den Wachstumshahn aufdreht. Das ist sehr risikopositiv, sagte Karen Ward, Strategin bei JP Morgan Asset Management. Und auch S&P zum Beispiel, glaube ich, war es, die, also eine Ratingagentur, die haben zum Beispiel auch gesagt, nicht trotz, sondern wegen dieser Schulden bleibt Deutschlands AAA-Rating bestehen. BlackRock wiederum schrieb nach der Wahl bereits, die Marktreaktion auf eine Koalition mit ausreichend Unterstützung für einen Politikwechsel dürften freundlich ausfallen. Das Hauptaugenmerk der Märkte wird nun voraussichtlich darauf gerichtet sein, ob die neue Koalition die verfassungsmäßige Schuldenbremse lockert, die regelt, wie viel Schulden die Regierung machen darf. Eine Lockerung dieser Regel könnte mehr staatliche Investitionen auslösen und das lahmende Wirtschaftswachstum ankurbeln. Also auch bei Friedrich Merz, ehemaligem Arbeitgeber BlackRock, freut man sich, hurra, es gibt neue Schulden und vielleicht auch neues Wachstum. Positive Reaktion der Märkte also, nur fragt sich, wird dieses Wachstum wirklich den normalen Leuten zugutekommen? Denn wir wissen, ein höheres BIP bedeutet nicht gleich höhere Löhne, also die Nominallöhne müssen nicht unbedingt steigen. Und vor allem ist ja die Frage, wie steht es um die Reallöhne? In Russland zum Beispiel ist es ja auch so, da stieg das BIP im vergangenen Jahr viel stärker als hierzulande, aber ja deshalb, weil dort ein aggressiver Kriegskapitalismus betrieben wird.
Ja. Das Problem bei der Aufrüstung ist ja, man kann sie nicht zivil nutzen. Ja, immer ist es ja so, dass man etwas produziert, das eigentlich der Abschreckung dienen soll. Im schlimmsten Fall wird es dann eingesetzt, dann gibt es unglaubliche Zerstörung. Dann kann man sich darauf einstellen, dass Deutschland noch mehr Rüstungsgüter exportieren wird und noch weniger restriktiv sein wird, ja, und dann kann man also auch sagen, mit deutschen Waffen wird unglaublich viel Unheil angerichtet in der Welt und wird schon, und das wird sich dann künftig noch steigern, und ja, es gibt kein Dual Use, und so sehen wir natürlich, dass man damit das BIP toll steigern kann, aber das bedeutet nicht, dass man den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand mehrt. Den würde man jetzt mehren, wenn man sagt, 500 Milliarden nimmt man, jetzt werden nur noch Wohnungen damit gebaut. Ja, ja, dann würde man sagen, dann geht's allen besser. Das ist aber nicht der Fall. Und mit Panzern kann man nicht auf der Straße fahren, Granaten kann man nicht essen. Zumindest wird man es nicht empfehlen. Bin aber sehr gespannt, ob da auch noch irgendwelche Tipps zu kommen, Dual-Use-Tipps für Waffen. Ich rechne inzwischen mit allem. Ja, und es gibt dann ja noch weitere Trade-offs, wie Lukas Scholle im Surplus-Magazin erklärt. abgesehen von der Rentabilität der Verteidigungsausgaben gibt es auf jeden Fall Kosten. Denn reale Ressourcen werden gebunden. Eine begrenzte Anzahl von Ingenieuren baut mit einer begrenzten Menge Stahl, Panzer statt Züge. Dadurch können wir nicht nur weniger Züge bauen, die Züge werden auch teurer, weil Ingenieure und Stahl knapper werden. Also hier merken wir auch, wie eine MMT-Politik inflationäre Wirkung haben kann und dann noch nicht mal irgendwas Positives damit entsteht. Sonst würde man sagen, naja, das ist eben der Preis, den sind wir jetzt mal bereit zu zahlen. Sondern man hat inflationäre Entwicklungen und man hat weniger Züge. Das ist ja einfach dann eine katastrophale Entwicklung. Denn der Staat schöpft ja nicht bloß brachliegende Potenziale ab, die jetzt in die Rüstungsindustrie wandern, sondern jetzt tritt der Staat ja tatsächlich in Konkurrenz zum privaten Geschäft. Und so allgemein kann man natürlich auch auf Wissenschaft geblickt, auf generell den menschlichen Fortschritt geblickt sagen, ja, die Innovationen, die wirklich wichtig wären für zum Beispiel die grüne Transformation, was wäre da noch alles zu tun in der Medizin oder auch im Bereich der friedlichen Nutzung von KI, da werden jetzt ganz viele wichtige Kräfte abgezogen oder diese Stellen gibt es dann gar nicht, weil man lieber sagt, baut Panzer. Ja, also das ist eine Katastrophe und ist ja auch etwas, was sonst auch immer kritisiert wurde. Also das finde ich auch interessant, dass es auch jetzt gerade so von linksliberalen Ökonomen kaum kritisch gesehen wird, weil die ja doch auch immer sagten, zum Beispiel, dass das Silicon Valley doch nur irgendwelche verrückten Produkte, irgendwelche Spielkonsolen und so weiter anbietet, herstellt irgendwelche Apps und da ist so viel Know-how und das wird für so ein Kram hergegeben. Oder das war auch immer diese Kritik an den Experten, die aus dem Silicon Valley abgewandert sind oder aus der Wissenschaft abgewandert sind, aus der Mathematik abgewandert sind, an die Börse gegangen sind, um da irgendwie Geld zu machen. Ja, da hat man auch mal gesagt, Mensch, was könnte man mit diesen menschlichen Ressourcen eigentlich Tolles schaffen als Gesellschaft? Und jetzt gibt's aber da gar keinen Protest, dass diese hellen Köpfe plötzlich darüber nachdenken sollen, mit welchem Panzer, mit welcher Drohne lässt sich am besten der nächste Krieg gewinnen.
Und das wirkt dann am Ende auch gegebenenfalls inflationär. Das können wir ja diesem Text entnehmen. Es geht hier sicherlich nicht darum, Angst vor einer Hyperinflation zu beschwören oder so. Das ist unseriös. Aber es wird wahrscheinlich eher nicht gerade für ein gigantisches Wohlstandswachstum normaler Leute. Dazu wird es wohl kaum führen. Und da kann man sagen, den MMT-Kritikern wird durchaus Gerechtigkeit zuteil. Verteilungsneutral wird das hier nicht funktionieren. Gut möglich, dass eine gewisse Inflation aus dieser Politik entsteht. Carlo Massala, den wir ja auch alle sehr, sehr schätzen, der freute sich zum Beispiel in der FAS, dass man ja einfach die brachliegenden Kapazitäten der Autoindustrie nutzen könnte, die derzeit kriselt. Nun, der Unterschied ist halt recht klar. Wenn ein Autokonzern normale Fahrzeuge herstellt, dann entsteht dabei eine neue Ware, die kann dann verkauft werden, die dient auch einem recht zivilen Zweck. Leute kommen von A nach B. Und bei Panzern ist das anders. Ja, das ist natürlich so, dass das inflationär wirken kann, wenn der Staat Löhne zahlt, um etwas herzustellen, was im besten Fall nicht genutzt wird und im schlechtesten Fall für riesige Zerstörung sorgt. Da gibt es einfach keinen gesellschaftlichen Nutzen. Ist ja deutlich anders, als wenn man zum Beispiel sagen würde, der Staat macht Schulden, um die grüne Wirtschaftswende zu finanzieren. Dann wären das Schulden, die könnten sogar deflationär wirken, denn dann würden zum Beispiel die Strompreise sinken durch gute grüne Energie. Das wäre insgesamt also eine Preissenkungspolitik. Hier umgekehrt. Es werden Löhne gezahlt, um Güter herzustellen, die im besten Fall ungenutzt bleiben. Und im schlimmsten Fall, na, da wollen wir gar nicht drüber sprechen.
Ein neues Wohlstandsmodell sieht anders aus und die üblichen Verdächtigen stellen bereits klar, eine soziale Politik darf damit nicht verbunden sein. Fuß wetterte schon gegen das Investitionspaket und erklärte, dringend notwendig ist eine schnelle und dauerhafte Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Die anderen Maßnahmen des Finanzpakets sind weniger dringend, teilweise auch überflüssig. Sie sind der politische Preis dafür, für die Sicherheit zu tun, was dringend notwendig ist. Und dann forderte er Bürokratieabbau und Deregulierung, aber auch längere Arbeitszeiten, beispielsweise die Abschaffung eines Feiertags, wie es derzeit ja auch aus Teilen der Politik gefordert wird. dasselbe da, Horn.
Place da können der, sich auch alle immer aufeinander berufen. Die Politik ja. sagt ja, die Ökonomen wollen den Feiertag abschaffen. Die Ökonomen sagen, wie praktisch, die Politiker wollen es auch.
Ja, 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 das, das ist wunderbar. Das ist so, wie wenn, wenn ich unsere Podcast-Folge poste und dann sage ich dir, poste auch mal. Und dann ist es herrlich, dass wir uns da wieder geholfen haben. Ne?
Ja.
Ganz zufällig und unabhängig voneinander. In dasselbe Horn bläst dann auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Die sagte im Interview mit Welt TV, wo kann man kürzen? Wir haben in den sozialen Sicherungssystemen, bei der Rente, beim Bürgergeld, im Gesundheitssystem durchaus ein Kosteneinsparungspotenzial. Wir haben ein Ausgabenproblem von mittleren einstelligen Milliardenbeträgen jeweils. Also da wissen wir auch, wo es so hingeht. Also es ist schon sehr bemerkenswert. Und dass man das auch noch gleichzeitig verkaufen kann, also dass man wirkliche Unsummen bereitstellen will. Ja. Also das sind ja Summen, die man so noch nicht in Deutschland gehört hat. Also das war damals der Riesenknall von Scholz zu sagen, 100 Milliarden Sondervermögen, und jetzt ist man in ganz anderen Regionen angekommen. Und zugleich geht es jetzt darum, wo können wir nochmal 5 Milliarden wegnehmen, ja, wenn wir da was aus dem Gesundheitssystem rausnehmen.
Obwohl man bei Veronika Grimm ja sagen muss, die ist genau deshalb ja auch gegen diese Schuldenpolitik, weil Veronika Grimm quasi sagt, hier werden diese, wir hatten das ja vorhin genannt, diese Abstellbahnhöfe oder wie das heißt.
Verschiebebahnhöfe.
Abschiebebahnhöfe, ja schön, ja Abschiebung, stimmt, ohne Abschiebung darf in Deutschland gar nichts mehr stattfinden. Ach, Verschiebung, okay, meine Güte. Der Tag war lang. Naja, jedenfalls, sie sagt also quasi, dort sollen die Schulden hin oder sollen die Investitionen hin verschoben werden, damit es dann üppige soziale Wohltaten gibt. Und deshalb ist sie dann ja auch gegen diese Politik. Also das ist ja das Bemerkenswerte bei Veronika Grimm. Aber diese Leute, man muss es echt sagen, also diese Gestalten sind einfach Karikaturen ihrer selbst. Also du kannst, egal was diese Leute fragen, die werden dir sagen, ja, man muss jetzt wirklich mal gucken, dass die Rentner weniger bekommen.
Ja.
Also das ist völlig egal, kannst sagen, Frau ja. Grimm, wie ist das Wetter heute? Und die guckt zum Himmel und sagt dann, die Rentner haben noch viel zu fressen.
Ja.
Also man wartet ja auf den Tag, dass sie irgendwie sagt, ja, man könnte ja vielleicht Leute, die von großen Konzernen Aufsichtsratsposten bekommen, die könnte man höher besteuern. Oder man könnte ja mal bei den Professorengehältern gucken. Also auf gut Deutsch, man könnte an die Reichen ran, nämlich an sie. Aber nein, natürlich nicht. Man guckt immer noch mal, wo kann man bei irgendwelchen armen Leuten noch was wegknapsen. Und wir erleben jetzt einen militaristischen Keynesianismus, der wahrscheinlich nicht als ernsthafter Wohlstandsmotor taugen wird und der noch dazu mit Kürzungen im Sozialbereich einhergehen wird, zumindest wenn es nach den führenden Ökonomen und den Unionsparteien geht. Was sagen nun die Grünen dazu? Die stellen sich bislang überraschend quer. Nun ist ja die Frage, mit welcher Begründung? Weil sie gegen die Aufrüstung sind, haha, oder weil ihnen der soziale Kahlschlag missfällt? Nun ja, man hat eher den Eindruck, es geht hier um Taktik, ja, also dass man sich nicht einfach irgendwas vorsetzen lassen will, ohne dass man mitverhandelt hat. Man hat den Eindruck, es geht um persönliche Verletzungen, weil die Union ja bis in die jüngste Gegenwart permanent gegen die Grünen schießt, obwohl sie sie brauchen. Und ja, was nun für eine Kritik von den Grünen kommt, das ist tatsächlich konservativer als das, was die CDU jetzt als Politik machen will. Also man könnte sagen, es ist eigentlich eine Kritik von rechts. Die Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann, die erklärte, Wolfgang Schäuble würde sich im Grabe umdrehen. Und der Chef der Grünen.
Und das ist ja eigentlich ein Gütesiegel für jede Politik, die man vorhat. Also wenn man so einen Satz sagen kann, dann ist man eigentlich immer schon auf dem richtigen Wege.
Ja, völlig richtig. Und Felix Banaschak, der Chef der Grünen, der als er antrat für sein Amt noch als ein eher linker Vertreter der Grünen geadelt wurde, der warf nun den Agrardiesel und die von den Grünen so gehasste Pendlerpauschale in einen Topf mit der Mütterrente und bezeichnete sie als Wahlgeschenk.
Ja, die Mütterrente ist ja die einzige soziale Verbesserung, die von der Union überhaupt kommt, genauer gesagt von der CSU. Bei der Mütterrente geht es darum, dass Frauen, die aufgrund von Kindererziehung nicht Erwerbsarbeit leisten konnten, dennoch diese Jahre angerechnet bekommen bei der Rente. Und bislang gilt das nur für Frauen, die nach 1992 Kinder bekommen haben. Nun sollen auch diejenigen Mütterrente bekommen, die vor 1992 Kinder auf die Welt gebracht haben. Also es geht hier auch nicht darum, jetzt irgendwie die Frau der Zukunft wieder an Heim und Herd zu fesseln oder so, sondern es geht wirklich um die Frauen, die damals zu Hause geblieben sind, wo es auch tatsächlich für Frauen noch viel weniger Chancen gab, überhaupt außerhalb der häuslichen Sphäre etwas zu tun, wenn sie denn Mütter waren. Und das ist natürlich völliger Irrsinn, wenn wir das jetzt da bei Banaschak hören. Hier handelt es sich ja um eine soziale Verbesserung für Frauen. Und deren Erwerbskarriere hat ja tatsächlich Einbußen erlitten durch die Kindererziehung. Das jetzt mit dem Agrardiesel in einen Topf zu werfen und als Klientelpolitik zu framen, ist schon eine Frechheit, muss man sagen. Und hier kritisieren dann die Grünen die Union tatsächlich von rechts. Und das mit der Pendlerpauschale fangen wir jetzt nicht nochmal an. Es gibt dann eine eigene Folge zu, warum die Pendlerpauschale nicht das klimaschädliche Ding ist. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Ja, das hat wohl viel auch mit Rache zu tun, was wir jetzt da erleben können. Es ist in gewisser Weise auch irgendwo verständlich. Andererseits ist es auch absurd, dass man jetzt die Mütterrente da plötzlich in Anschlag bringt.
Ja, es gibt ja viele gute Gründe, gegen diese Politik zu sein. Beispielsweise könnte man gegen diesen Aufrüstungswahnsinn sein. Also wenn man beispielsweise 3% des BIP in Verteidigung stecken würde, käme das einem Viertel des heutigen Bundeshaushalts gleich. Das kann man, moderat gesagt, mal in Frage stellen. Oder man könnte sich an der unsozialen Sozial- und Steuerpolitik aufhängen, die damit einhergeht. Ja, man kann durchaus ja davon sprechen, dass die GroKo einen großen Verschiebebahnhof mit den Sondervermögen und Schulden schaffen will, um dann eine Klientelpolitik für Reiche zu betreiben. Aber all das wird hier nicht kritisiert. Stattdessen fordern die Grünen, ausgerechnet die Grünen, nun eher eine Verschärfung der Austerität. Erst ab 1,5% des BIP sollen Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse ausgenommen werden, während die Koalitionäre jetzt 1% wollen die Grünen 1,5%. Das heißt, es müssen 0,5% mehr aus dem Kernhaushalt kommen, sodass dort wiederum rund 22 Milliarden Euro fehlen würden. Und insgesamt kann man einfach sagen, die Grünen argumentieren wie Veronika Grimm. Also die sagen, insbesondere bezogen auf dieses Infrastrukturpaket, ja, ihr wollt das ja nur als Schulden outsourcen, um dann hier so Luxus wie Mütterrente und Pendlerpauschale zu finanzieren. Und da hat sich dann ja sogar, und spätestens das sollte einen ja doch mal dazu bringen, sich selbst in Frage zu stellen, da hat sich ja wirklich noch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, also wirklich der schlimmste neoliberale Think Tank Deutschlands, auf Twitter bei den Grünen bedankt, dass sie die Schützerin der Schuldenbremse sind.
Ja, man wird sehen, wohin das noch führt. Ich dachte anfangs, dass die Grünen nur widersprechen, weil sie sagen, in dieses Infrastrukturpaket wollen wir noch ein paar Klimamaßnahmen reinverhandeln. Mhm. Und das war es dann. Aber dass jetzt tatsächlich auch eine gewisse austeritätspolitische Schiene gefahren wird, die ja durchaus auch eine grüne Tradition hat, denn es war ja Katrin Göring-Eckardt und es waren andere von den Grünen, die damals auch im Verbund mit Jens Spahn und so, Pizza Connection etc., dafür überhaupt sensibilisiert haben, dass man so etwas wie eine Schuldenbremse auch braucht, dass man so Schuldenregeln benötigt, dass das jetzt wiederkehrt, ist dann nicht nachvollziehbar. Bei aller nachvollziehbaren Rache, die man da üben will oder so, ist das dann, wenn man immer sagt, wir sind die, die staatspolitische Verantwortung oder so übernehmen, nun wirklich unverantwortlich. Denn wir wissen ja auch ganz genau schon, so egal, ob es jetzt mit den Grünen so kommt oder besser, schlechter wird noch ein bisschen, es deutet nicht darauf hin, als würde es für die Menschen im Lande deutlich besser werden. Ja, die Ungleichheit wird wachsen. Und das führt natürlich dann alles sehr stark dazu, dass 2029 noch mehr Leute sich abwenden von den jetzt genannten Parteien und dann die andere, die blaue, wählen. Die Einheitsfront jedenfalls von Union, SPD und Grüne will soziale Kürzung und Aufrüstung. Und da überbietet man sich jetzt gerade mit eher schlimmen Vorschlägen. Und man darf gespannt sein, und wir werden natürlich das dann aufgreifen, wie das im Koalitionsvertrag dann genau aussieht, was uns da noch alles zu erwarten hat. Man braucht auf jeden Fall nicht euphorisch zu sein, nur weil die Schuldenbremse jetzt auch von der Union als irrsinnig erkannt wurde. Man braucht nicht zu glauben, dass mit deren Wegfall oder deren Reform oder Umgehung nun plötzlich eine unglaublich fortschrittliche Politik Einzug hält. Das Gegenteil ist eher der Fall.
Nun, zum Abschluss gibt es vielleicht noch eine gute Neuigkeit. Hippe Pura, ich komme nach Berlin, am 19. März nämlich. Und zwar bin ich da im Jakobinerclub im Brechthaus und ich spreche mit Inga Scholti und Bafta Sabo über Friedrich Engels. Es geht um die Frage, lohnt es sich oder warum lohnt es sich heute noch Friedrich Engels zu lesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich bin zum Glück nur der Moderator. Ich kenne mich nicht gut mit Friedrich Engels aus. Deshalb werde ich da was lernen an dem Abend und freue mich sehr darauf und freue mich natürlich auch, wenn viele hier von denen, die bis hierhin zugehört haben, dann auch kommen. Alle Informationen findet ihr unter dem Link in der Episodenbeschreibung.
Und ich bin einen Tag später am 20. März in Reutlingen zu Gast. Auch der Link steht in der Beschreibung. Wir wollen noch darauf hinweisen, dass es ja Zusatzinhalte gibt, nämlich Wohlstand für alle Literatur. Da geht es in diesem Monat um Heinrich Mann. Und es gibt die Speakeasy Bar. Dort beantworten wir ausführlich Publikumsfragen, diskutieren diese dann auch. Das ist ganz einfach zu abonnieren ab 3 € im Monat, entweder über Steady oder über Patreon. Oder wer uns über Apple hören will und sagt, ja, auch wenn das ein bisschen teurer ist aufgrund der Apple-Gebühr, lieber über Apple, dann ist das ganz einfach dort auch zu finden. Wenn man schon den Podcast dort abonniert hat, dann wird man auch die Zusatzinhalte angezeigt bekommen und kann die darüber ganz einfach buchen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!